Es folgt ein weiterer Vortrag von Bruder Heller über das Lustbegehren Gottes.
Ich möchte ein Zeugnis sagen, wie auch an den vergangenen Abenden, evangelistisch, seelsorgerlich, ermunternd, ermahnend, aber auch hineinführend ins Innerste unseres Gottes. Hineinlauschend in sein Herz, sein innerstes Wesen und Sein anbetend erfassen und sich an ihn völlig verlieren. Mein Thema von heute soll lauten: Vom Lustbegehren Gottes. Ich habe versucht, alle Stellen, die von diesem Lustbegehren oder von diesem Wonnewillen handeln, nachzuschlagen und das Wichtigste und Wesenhafteste lebendig nebeneinander zu rücken, sodass eine Einheit der Schau entsteht, und möchte davon jetzt ein Zeugnis geben. Vom Lustbegehren Gottes. So wichtig und interessant es ist, was wir hier anhand dieser Karte gelernt haben. Der Ablauf der Zeiten in Gericht und Gnade oder in Gnade und Gericht und Vollendung so wichtig und interessant und fesselnd ist und so dankbar wir sein dürfen, dass Gott uns in unserem teuren Bruder Arthur Muhl einen Lehrer geschenkt hat. So wichtig ist es auch, zum heiligen Gleichgewicht die andere Seite zu sehen, die persönliche, das Wesen Gottes, das in ihm Seiende, das in uns strömt und ihn zurück hinein in sein Bild verwandelt. Es ist kein Zufall, dass vor dem salomonischen Tempel zwei Säulen standen. Wie hießen sie? Jakin und Boas. Jakin heißt, er wird tun. Das haben wir in den Vormittagsstunden gelernt. Und Boas heißt, in ihm ist. Wir könnten auch sagen, das Dynamische, das sich bewegt, und das Statische, das ruht in Gott und in sich selbst durch ihn. Und darum bin ich dankbar, dass Gott es so wunderbar gefügt hat, dass unser lieber Arthur morgens sein Zeugnis geben konnte über die Dynamik des Endzeitgeschehens und es mir geschenkt hat, immer etwas sagen zu dürfen von dem, was in Gott ist und was es bedeutet, in ihm zu sein, auf dass er in uns und wir in ihm das Hochziel der Verklärung schauen und im Glauben genießen und bewusst und unbewusst in die Umwelt, Unterwelt und Überwelt ausstrahlen oder widerspiegeln. Darauf kommt es an. Es kommt auf beides an. Beides gehört zusammen. Keines ohne das andere. Nun also zum Lustbegehren Gottes. Woran hat denn Gott im tiefsten Innern seine Freude? Woran hat er seine Lust? Was will er überhaupt? Wozu schuf er Welten? Welten, die heute in einem gärenden Prozess des Protestes, der Empörung, der bewussten Hingabe in großen Teilen, längst nicht alle, aber in großen Teilen an das Böse und den Bösen sich befinden. Wie ist das möglich? Die Schrift lehrt alle Fragen. Es gibt kein Problem, das Gottes Wort nicht löst. Es gibt kein Weh, das sich das Herz des Vaters durchzieht. Es gibt nichts, was nicht irgendwie vor Grundlegung der Welt eingebaut ist in den großen Schöpfungs-, Erlösungs- und Vollendungsplan, an dem wir alle irgendwie teilhaben und der sich auch in uns und an uns und durch uns vollzieht, an allem, was Gott je ins Dasein rief. Ich will einige wenige Antworten geben. Erstens, wozu hat Gott das All erschaffen? In welcher Gemütsverfassung hat er es in einem, ich rede mal ganz derb, in einem Anfall von böser Laune getan, dass er etwas ins Dasein rief, dass er ein Objekt hatte, an dem er sich auslassen konnte, wie es bei uns Menschen oft ist. Ich traf vor einigen Jahren einen jungen Mann und hörte, dass er Lehrer werden will. Da sagte ich, ach, das ist ja schön, haben Sie Freude an der Jugend? Nein, sagte er, das nicht, und wollen Lehrer werden? Da haben Sie Ihren Beruf verfehlt. Warum wollen Sie denn Lehrer werden? Damit ich mich rächen kann für all das, was ich von meinen Lehrern erfahren habe. Das will ich an diesen jungen Menschen auslassen, die mir übergeben sind. Grauenhaft so etwas. Ich habe versucht, ihm das auszureden und zu sagen, das ist ja etwas Teuflisches. Aber er ließ es sich nicht ausreden. Unglaublich. Wenn ich es nicht erlebt hätte, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es sowas gibt. So hat Gott die Welt nicht geschaffen. Ich lese Offenbarung 4, Vers 1. Ich kann ja, ich wollte euch eine zwölffach gegliederte Antwort geben, die gebe ich aber nicht, sondern nur einige Punkte. Aber ich überlege oder zeige zu jeder Antwort wenigstens einen typischen Schriftbeweis. Offenbarung 4, Vers 11. 4, 11. Da steht geschrieben, du bist mächtig, unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast das All erschaffen und deines Lustbegehrens wegen ist alles da und erschaffen worden. Gott hat das Weltall ins Dasein gerufen, die Engel zuerst. Und zuletzt die Menschen. Deshalb werden die Ersten die Letzten. Die Letzten die Ersten sein in der Verklärung und Vollendung. Wunderbare Zusammenhänge. Gott hat das All ins Dasein gerufen, um einen Gegenstand zu haben, an dem er seine Lust, seine Freude, seine Wonnen, seine Seligkeiten, die sonst sein Herz erdrückt hätten, um sie an ihnen darzustellen. Und um einen Gegenstand zu haben, dass diese Liebe in alle überfließt. Denn, ich rede jetzt mit Minna von Barnhelm, es ist so schwer, sich allein zu freuen, sagte sie ihn und gab ihrer Dienerin, der Franziska, einen Teil ihrer Schätze. Es ist so schwer, sich allein zu freuen. Und deshalb hat Gott in seiner tiefen Glückseligkeit, in seiner Freude, in seinem Lust- und Wonnewillen, hat er das All ins Dasein gerufen, dass seine Freude einen Gegenstand habe, in dem sie sich ergösse und an ihm, dem sie sich ausließe. Das ist das Erste, die erste Antwort. Und diese Freude, die wirkt sich dann aus, dass er seinen Sohn dann zeugt und gebiert. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren oder gezeugt. Und dann das Lustverlangen des Vaters und des Sohnes, dass viele Söhne zur Herrlichkeit geführt werden. Und die Erstlinge der Sohnschaft Gott gegenüber, haben wir gesehen, sind wir die Gemeinde des Körpers des Christus, Jesus das Haupt, die Auswahl der Nationen, die männliche Hälfte, die Teile, die Erstlinge aus Israel, die weibliche Hälfte, da ist weder männlich noch weiblich, weder Mann noch Weib, sondern einer in dem Christus. Das haben wir gelernt in diesen Tagen. So ist das ein wunderbarer Prozess, wie der Vater den Sohn und der Vater und der Sohn noch mehr Söhne haben wollen. Wir haben dann die verschiedenen Stufen der Sohnschaft gesehen. in Bezug auf die Geschöpfe sind es die Engelwelten, die Bnei Elohim. Im Blick auf die Völker, die Nationen der Erde, ist es Israel, der erstgeborene Sohn. Aber im Blick auf Gott selbst sind wir in Christo, der Sohn, der Erbe, der Erstling. Und sind ein Gegenstand seiner besonderen Sehnsucht und seiner besonderen Freude. Deshalb habe ich euch auch mit Ersehnte angeredet, seitdem mir diese Wahrheit lebendig geworden ist und ich vielen Menschen helfen durfte, die an Minderwertigkeit litten, die deprimiert am Boden lagen, vor dem Selbstmord standen, dass ich ihnen klar machte, nach dir sehnt sich ja Gott, nach deinem Glück, nach deiner Seligkeit. Glaubst du, streck deine Hände nach ihm aus, denn er hat längst die seinen nach dir ausgestreckt. Ich will aber weitergehen. Zweitens, jetzt kommt etwas Wunderbares, was die Krone unserer Verkündigung ausmacht. Nicht den Hauptinhalt, sondern die Krone. Ich lese aus Johannes 6, den 39. Vers. Ganz einfaches Wort. Johannes 6, Vers 39, das ist das zweite, was ich heute Abend bezeugen möchte, wo geschrieben steht, dies aber ist der Wonnewille, da steht auch Telema, ist der Lustwille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Wie viele sollen und müssen also verloren gehen? Letztlich? Wie viel? Wie viel? Nichts. Das ist der Liebeswille Gottes, dass nichts und niemand von dem verloren geht, was er seinem Sohn gegeben hat, und er hat seinem Sohn alles gegeben, sondern es auferwecke am letzten Tage. Und dazu noch ein kleines ergänzendes Wort, ein ganz unscheinbares, aber wunderbares Wort, das auch schon Hunderten und Tausenden gedient hat. Lukas 15, Vers 4. Wir wissen ja, Lukas 15, das ist ja das Kapitel von dem verlorenen Metall, Tier und Mensch. Und da heißt der vierte Vers von Lukas 15 folgendermaßen: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach. Der gute Hirte geht dem Verlorenen nach, bis seine Geduld erschöpft ist. Und dann ist aber auch Schluss. Aber das hört ihr doch an Zeiten überall. Er geht dem Verlorenen nach. Und wenn noch ein Verlorener hier wäre, noch ein Verlorener, ich weiß es nicht, ich habe die Hoffnung, dass keiner mehr da ist, vielleicht noch ein paar Unentschiedene. Der gute Hirte geht dem Verlorenen nach, hört und glaubt, bis er es findet. Ja, wenn er es aber nicht findet, wenn aber das Verlorene sich nicht finden lässt, und dann, er geht ihm nach, bis er es findet. Diese vier Worte, bis er es findet, haben schon unzähligen Menschen zum Heil, zur Freude gedient. Glauben wir das. Das ist der Lustwille Gottes, dass er nichts verliert und das Verlorene so lange sucht in seinem Sohn, durch den guten Hirten, der sein Leben gibt, und den großen Hirten, der auferstanden ist, und durch den Erzhirten, der alle in die Herrlichkeit führt. Das sind die drei Hirtenämter Christi, bis er es findet. Daran hat Gott seine Freude, das ist seine Lust, das ist seine Seligkeit, wenn ein armer, armer Sünder ganz sich ihm geweiht. Das ist der zweite Lustwille Gottes. Ein dritter Lustwille Gottes. Das ist das bekannte Wort von Galater 1, Vers 4. Was ich jetzt lese, gehört mit zu den Dingen, die den Lustwillen Gottes, das Gelüste, kann man auch übersetzen. Das Gelüst oder der Wunnewille Galater 1,4 heißt es, unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, zu dem Zweck, dass er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, dem gegenwärtigen bösen Äon, gemäß dem Lustwillen unseres Gottes und Vaters, welchem sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das der da geht Paulus in eine Anbetung über. Das macht er an manchen Wahrheiten, die er nennt. Da fängt er auf einmal an zu loben, zu preisen und schließt dann mit einem Amen. Und hier haben wir einen dieser Stellen. Gottes Lustwille besteht darin, dass er sich in seinem Sohn selbst dahin gibt für unsere Sünden. Zu dem Zweck, nicht, dass er die gegenwärtige Welt mit einem Schlag verwandle in ein Paradies, das könnte er. Aber das wäre keine moralische Tat, das wäre sehr anfechtbar und der Teufel würde sein Veto sofort einlegen. Aber diesen Gedanken will ich nicht ausführen. Nur so viel, dass er uns herausnehme. Wir sind aus dem gegenwärtigen Äon herausgenommen. Und wenn wir das gehört haben und uns einmal die Mühe geben, nach den Tagesanzeichen und nach den Rundfunk und Fernsehen und Reklamen und so weiter, einmal das Wesen des gegenwärtigen Kosmos kennenzulernen, dreifach gegliedert, auch um das Fleisches und das Hochmut des Lebens, und wissen, das sind alles Dinge, aus denen wir herausgenommen sind, aus unserem brennenden Ehrgeiz, eine Rolle zu spielen, wenn es eine ganz fromme Rolle ist, aus unserer Lieblosigkeit und Undankbarkeit, aus unserem sich nicht beugen können und sich nicht sagen lassen, aus all den vielen, vielen Dingen, die den Kern des gegenwärtigen Äons ausmachen, sind wir Herausgenommene, Herausgelöste. Und daran hat Gott seine helle Freude, seinen Lustwillen, uns herauszunehmen aus diesem Äon und eine Körperschaft vor sich zu stellen, die ihm ähnlich, ja, ihm gleich ist. Meine Brüder und Schwestern, es lohnt sich um dieser Dinge willen, ein Leben der Hingabe, ein Leben der Totalweihe zu führen. Ich rede nicht als Theoretiker, ich rede als einer, der mit steigender Freude jetzt über 54 Jahren am Evangelium dienen und das Evangelium sagen darf, an Einzelne in Zuchthäusern, Fremden auf der Straße, im Bus, überall, in kleineren, früher als ich jünger war, auch in größeren Versammlungen. Meine Freunde, das ist etwas, das Lust, den Lustwillen oder das Gelüst Gottes zu kennen und da hineinzuschauen und hineinzuwachsen und selbst damit angefüllt zu werden. Dafür lohnt es sich zu leben und für nichts anderes. Das ist das Dritte, was ich bezeugen wollte. Ich nenne ein Viertes. Es ist nicht so, dass viele sagen, ja, was Gott im Geheimen vorhat, das wissen wir nicht. Es gibt, hat neulich einer gesagt, der sich ja besonders fromm hält, überhaupt keine feste Gewissheit. Oh, du armer Tor, strahlende Gewissheiten gibt es. Petrinische, johannesische, paulinische, biblische, ganz allgemein. Und diese Gewissheiten erst machen unser Leben fest und froh. Ohne diese Gewissheiten sind wir hin und her geschleudert und stehen in Gefahr, wie ein Rohr geknickt zu werden vom Sturm. Also noch einmal, viele sagen, und damit führe ich zu meinem nächsten Punkt, dass es nicht so wichtig wäre, über solche Dinge nachzudenken. Oh doch, ich lese vor, Kolosser 1, jawohl, Kolosser 1 von Vers 3 ab und Kolosser 4 von Vers 12 ab. Zunächst aus Kolosser 1, Vers 3. Ich will also jetzt beweisen, dass dieses Wissen um Gottes Lustwillen etwas ist, was wir brauchen, ohne dass wir nicht existieren können. Kolosser 1, 3 heißt es. Dass wir... Augenblick, da habe ich ja. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christo Jesu und von der Gottesliebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnungsgüter oder der Hoffnung, die für euch aufgehoben sind oder aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt, in den Worten der Wahrheit des Evangeliums, wie es zu euch gekommen ist, so wie es in dem gesamten Kosmos ist und ist fruchtbringend und Wachstum wachsend, wie auch, nun kann man das nächste Wort übersetzen, in euch oder unter euch. Das gibt zwei verschiedene Aspekte, aber der Heilige Geist hat es eben angeordnet, dass in den Abschriften, wir haben ja nur Abschriften der ursprünglichen Briefe, einen ursprünglichen Paulusbrief gibt es nicht, es sind alles nur Abschriften, niedergelegt sind, weitergegeben. Und nun hat es dem Heiligen Geist wohlgefallen, in kleinen Wörtlein sogenannte Widersprüche in der Schrift zu fabrizieren. Das hat mir jahrelang große Not gemacht, bis ich erkannte, auch diese scheinbaren Fehler und Nachlässigkeiten stehen unter der Inspiration. Brüder, glaubst du das auch, Hartmut?
Arthur, und doch, ja, Inspiration und Kontrolle Gottes, was da alles geschah.
Natürlich, ja, sehr gut. Inspiration, Kontrolle. Und deshalb habe ich diese beiden Übersetzungen vorgelesen. Im ganzen Kosmos wächst das Evangelium genauso wie in und unter uns. Das gilt sowohl für den Einzelnen, wie auch für die Gesamtheit aller derer, die wirklich Erstlinge sind, erfüllt vom Heiligen Geist, getragen von seiner Kraft, beglückt von seiner Liebe, gilt dieses Wort. Und dazu, das ist das Lustbegehren Gottes, und das sollen wir wissen und völlig überzeugt sein in allem Willen Gottes. Das lesen wir in 4,12, völlig überzeugt in dem gesamten Willen Gottes. Kolosser 4, Vers 12. Da ist die Rede von dem Epaphras, kennen wir ja die Stelle, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, einer von den euren, ein Knecht Christi Jesu, der allerzeit für euch rennt in den Gebeten, auf dass ihr stehet, vollkommen, Kyrios, zielstrebend, die ein Ziel haben und in dieses einen Ziels willen, alles andere preisgeben und dran geben. Kann man leicht reden. Frommes Geschwätz hört man viel. Aber Menschen, denen man es abspürt, das sind Menschen, die auf das eine eingestellt sind. Denen es wirklich ernst ist. Je nach Temperament stellt sich das verschieden dar. Der eine ist mehr Lamm, der andere ist mehr Löwe. Ja. Aber beide haben dieselbe Gesinnung der heiligen Liebe und Einheit mit Gott. Nun heißt es im vierten Vers, im vierten Kapitel, Kapitel 12, Vers 12.
Kapitel 4,
Vers 12. Kapitel 4, Vers 12, jawohl, dankeschön. Der allezeit für euch ringt in den Gebeten, zu dem Zweck, dass ihr stehet, vollkommen oder zielstrebig, wirklich, vollkommen als zielstrebig, völlig überzeugt in dem gesamten Liebeswillen, Telema, Gottes. Wir sollen völlig überzeugt sein in dem gesamten Liebeswillen Gottes. Welches ist das Hoch- und Gesamtziel seiner Liebe? Davon sollen wir durchdrungen sein. Das soll der Gegenstand unseres Sinnens, Denkens, Trachtens, unserer Unterhaltung sein. Völlig überzeugt von dem Gesamtwillen Gottes und dem Liebeswillen. Das sind wunderbare Worte. Brüder und Schwestern, nehmt das mit. Ich will schließen, dass meine Brüder noch Zeit haben zum Sprechen und die Fragestunde einsetzen kann. Ich nehme noch ein letztes, ja, was soll ich nehmen von meinen 12 Punkten, die ich mir hier aufgestellt habe.
Die Fragestunde beginnt erst um 9 Uhr.
So, naja, aber vorher werdet ihr doch auch noch ein Wort sagen. Gut, ich will hier ein Wort aus Petrus herausnehmen, ein petrinisches Wort. Der Petrus hat auch an die Leute geschrieben, die von Paulus brieflich bedient wurden. Bitte, das könnt ihr nachprüfen in der Schrift, wie unser geliebter Paulus euch geschrieben hat. Das wirft eine Zerreißung des Evangeliums, wie es manche Kreise vornehmen. Paulus unter uns, Petrus geht uns gar nichts an. So ist es nicht. So ist es nicht. Habe ich auch immer gemeint als junger Mensch, der gleich begeistert ist für etwas Neues. Nein, nein, das nur nebenbei. Ich finde rechtfertigend, dass ich jetzt bei der Betrachtung von Zielwahrheiten auch einen petrinischen Pfleg euch nenne. Ich lese drei Verse in 1. Petrus 3, wo uns gesagt wird, ich sage schon mal mit eigenen Worten, und dann lesen wir das, dass Gott seine tiefe Freude hat, eine tiefe Seligkeit empfindet, wenn wir für Gutes tun leiden müssen. Ja, ja, noch einmal, wenn wir Gutes tun in bester Absicht und dafür leiden müssen. Daran hat Gott seine Freude. Weil da eine umso größere Herrlichkeit herausgeboren wird. Das ist das Letzte, was ich sagen will. Ich lese dazu 1. Petrus 3, 14 bis 17. 1. Petrus 3, 14 bis 17, da steht geschrieben. Wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, die Gerechtigkeit, das ist ja am tiefsten, letzten Grunde, der Sohn, er ist uns gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Christus, wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Das ist eine der Seligpreisungen des Neuen Testamentes, die wunderbar sind, außer den Bergpredigt-Seligpreisungen, außer den Seligpreisungen der paulinischen Briefe, gibt es nur andere Seligpreisungen. Ich habe schon manchmal bezeugt, ich habe mal alle diese Seligpreisungen, anfangen von den 5 Büchern Mose, dann über den Propheten Jesajas und dann über die Evangelien und die Briefe, dann über die Offenbarung, das sind auch eine ganze Reihe, besonders aber im Psalter, in dem Liederbuch Israels, wenn man sich damit beschäftigt, dann strömt etwas von den Seligkeiten Gottes in unser Herz und Leben. Wenn einer zur Schwermut neigt, und das sind wohl sehr viele unter uns, sehr viele, lest einmal die Seligpreisungen, stellt sie euch zusammen, studiert sie, dankt dafür, ihr werdet Wunder und Wonnen der Liebe und des Glückes Gottes erleben. Nehmt das mit, tut es, ihr werdet es nicht bereuen. Also, noch einmal, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden solltet, glückselig seid ihr, fürchtet nicht ihre Furcht, seid nicht bestürzt, sondern heiliget den Herrn, den Christus in euren Herzen, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden. Jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn jemand Rechenschaft fordert, wie kommst du dazu, so was Verrücktes zu glauben? Mir sagte mal ein hochgelehrter Herr Pastor, der sagte mal, ein Spezialist für das Aramäische, hat lange in Mainz Aramäisch studiert, wie kommen Sie dazu, so was Verrücktes zu glauben? Der war etwas jünger als ich, nein, er war ein guter Teil jünger als ich, sagte ich, junger Mann, Sie nennen etwas, was die Glückseligkeit Gottes ausmacht, woran er seine Wonne hat, seinen Sohn zu offenbaren und seine Ziele der Vollendung zu erreichen. Das nennen Sie etwas Verrücktes und bezeichnen Gott als einen Verrückten. Sie glauben, Gott zu dienen in Ihren Amten und Würden. Schauen Sie zu, dass Sie nicht einmal als ein Gotteslästerer empfunden werden. Darf man so reden? Wenn es um die Ehre Gottes geht, ja. Ja. Er hat mich nie mehr besucht, nichts mehr von mir wissen wollen. Ich lese aber diesen Schriftabschnitt zu Ende, bis zum 17. Vers, 1. Petri 3, bis zum 17. Seid nicht bestürzt, seid jederzeit bereit zur Verantwortung und so weiter, indem ihr ein gutes Gewissen habt, auf das, worin sie wieder euch als Übeltäter reden. Sie sagen, die Frommen, das sind die Allerschlimmsten. Das sind die Allerschlimmsten, die Frommen. Sagen sie mal, ja, still mit den Frommen. Das habe ich schon x-mal gehört. Das ist wie wenn man nur einmal kaltes Wasser in den Kopf bekommt. Und da heißt jetzt, das ist wie wenn man nur einmal kaltes Wasser in den Kopf bekommt. Und da heißt jetzt, sanft Antwort geben. Die zu Schanden werden, welche euren guten Wandel in Christo verleumden. Denn es ist besser, wenn der Wollewille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Auch wenn wir für Böses tun leiden, ist das schon ein Stück der Zurückbringung Gottes. Aber wenn wir für Gutes tun leiden, das ist besser, das ist Seligkeit, das ist ein Positivum, das wir gar nicht hoch genug anschlagen können. Das soll mal genügen für heute Abend, diese wenigen Stücke über den Wollewillen Gottes. Wir haben in diesen wenigen Punkten Auserwählten und seinen Geliebten. Gott segne euch.